in einer anderen Tradition als in der eigenen gibt es eine Heilige, die mit einem Fackel und einem Eimer durch die Stadt Basra geht. Jemand fragt die Heilige, warum gehst du mit einer Fackel und einem Eimer durch die Stadt? Und sie sagt, mit der Fackel will ich ein Feuer ins Paradies legen und mit dem Eimer möchte ich die Höllenfeuer aufschütten. Und dann wollen wir mal sehen, wer übrig bleibt und Gott nur wegen der Liebe zu ihm verehrt. Die meisten Menschen verehren Gott nicht, um zu Gott zu kommen, sondern um ins Paradies zu kommen, wo es ihm besser geht. Oder andere wiederum verehren Gott, um nicht in die Hölle zu kommen, wo es ihm schlechter geht. Aber nur ganz wenige verehren Gott um seiner selbst willen. Was diese Sufi-Heilige bestimmt sehr erfreut hätte, wäre Wissen zu hören über Krishna, der seinen wunderbaren Austausch mit den Bewohnern von Vrindavan pflegt. Die Bewohner von Vrindavan lieben Krishna nicht, weil er große Reichtümer hat, die sie mit ihm teilen können, wenn sie in seine Nähe kommen. Sie lieben ihn nicht, weil er ihnen als Paradies gewährt. Und sie lieben ihn auch nicht, weil sie Angst haben vor der Hölle und als Befreiung von ihren Sünden erlangen wollen. Die Bewohner von Vrindavan lieben Krishna nur um seiner selbst willen. In dem 26. Kapitel finden wir ein wunderschönes Kapitel über wie die Bewohner von Vrindavan über Krishna sprechen. Das Kapitel heißt Wunderbarer Krishna. Die Kuhhirtenjungen und die älteren Hirten von Vrindavan waren sich weder über das allumfassende Wesen Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes, noch über seine unvergleichlichen Urteilen füllen bewusst. Und so begannen sie in ihrer Unschuld über Krishnas wunderbare Taten zu sprechen, die alle menschlichen Fähigkeiten bei weitem übertreffen. Liebe Freunde, sagte einer der Hirten, wenn wir einmal über Krishnas unvergleichliche Taten nachdenken, müssen wir uns doch fragen, wie es kommt, dass solch ein ungewöhnlicher Junge zu uns gekommen ist und mit uns in Vrindavan lebt. Es ist wirklich unglaublich. Stellt euch vor, er ist erst 7 Jahre alt. Wie konnte er den Govardhan-Hügel einfach nur mit einer Hand hochheben? Genau wie der König der Elefanten. Und mit seinem Rüssel, genau wie der König der Elefanten mit seinem Rüssel eine Lotusblume hochhält. Es gibt nichts Leichteres für einen Elefanten, als eine Lotusblume hochzuheben. Und wie ebenso hat Krishna ohne die geringste Mühe den Govardhan-Hügel hochgehoben. Und damals, als er noch ein Säugling war und noch nicht einmal richtig sehen konnte, tötete er die große Hexe Putana, indem er ihr gleichzeitig mit der Milch die Lebenskraft aus der Brust saugte. Krishna, Haribol. Krishna vernichtete diesen Dämon, genau wie die ewige Zeit ein Lebewesen zu einem festgesetzten Zeitpunkt aus dem Leben ruft. Als er nur 3 Monate alt war, schlief er einmal unter einem Handkahn und da er hungrig wurde und es ihm nach der Brust seiner Mutter verlangte, fing er an zu weinen und mit seinen Beinchen zu strampeln. Und allein diese Tritte mit seinen kleinen Füßen genügten, um den Karren umzustürzen und auseinanderbrechen zu lassen. Dann, als er 1 Jahr alt war, wurde er vom Dämon Trinavata entführt, der die Form eines Wirbelsturmes angenommen hatte. Als Trinavata mit ihm hoch in die Luft flog, hängte sich Krishna einfach an den Hals des Dämons, wodurch dieser vom Himmel stürzte und am Boden zerschmettert wurde. Als er ein anderes Mal seine Mutter verärgerte, indem er ihre Butter stahl, band sie ihn an einen hölzernen Mörser. Daraufhin zerrte er den Mörser zwischen 2 Yamala-Arjuna-Bäumen hindurch und riss die Bäume auf diese Weise zu Boden. diese Bäume waren so hoch, dass sie bis in den Himmel gingen. Als Krishna einmal zusammen mit seinem älteren Bruder Balaram im Wald Kälber hütete, erschien der Dämon Bakasura und wollte Krishna töten. Doch Krishna rief ihn einfach am Schnabel auseinander. Dann schlich sich Bakasura unter die Kälber, mit der Absicht, Krishna zu töten. Aber Krishna entdeckte den Dämon und tötete ihn seinerseits, indem er ihn durch die Luft wirbelte und auf einen Baum warf. Als Krishna und sein Bruder Balaram einmal in den Palawan-Wald gingen, griff sie Denukasura in der Gestalt eines Esels an. Doch auch er musste sogleich sein Leben lassen, da Balaram ihn kurzerhand bei den Hinterbeinen ergriff und auf die nächste Palme schleuderte. Darauf wollten Denukasuras Eselsfreunde dessen Tod rächen, aber auch sie wurden von den beiden mühelos gezwungen, sodass der Palawan-Wald von da an für uns und die Tiere frei war. Auch der Dämon Pralambasura rannte in den eigenen Tod, als er sich unter die Kuhhirtenjungen mischte, denn er wurde in der Folge von Balaram erschlagen. Danach errettete Krishna seine Freunde und die Kühe aus einem lodernden Waldbrand und er zwang die Schlange Kalia, die sich im See der Yamuna eingenistet hatte, dieses Gebiet zu verlassen, wodurch das Wasser von dem tödlichen Gift dieser Schlange befreit wurde. Das wird euch schlimm. Wir lesen gerade über das Kapitel, von dem Kapitel Wunderbarer Krishna, wo die Einwohner von Vrindavan sich über die außergewöhnlichen Taten Krishnas unterhalten, wie Krishna Kalia tötete und den Dämon Trinavasura, der ihn in die Luft nahm, einfach am Hals nahm und ihn dann runterbrachte auf den Boden und ihn so befreite. Wenn normale Menschen von diesen Aktivitäten hören, dann sehen sie ein gewisses Muster, was immer wieder kommt. Krishna taucht auf, ein Dämon greift ihn an, Krishna nimmt ihn bei den Hinterbeinen und wirft ihn auf die nächste Palme oder irgendetwas und tötet ihn auf diese Weise. Im Bhagavatam wird die eigentliche Bedeutsamkeit von dieser Tätigkeit genau erklärt. Hinter diesem Muster ist nämlich ein sehr süßes spirituelles Geheimnis. Krishna nimmt all die Elemente, die mit ihm in Kontakt kommen, und erhebt sie auf die transzendentale Ebene. Es wäre also nicht richtig zu sagen, er tötet die Dämonen, sondern es wäre richtig zu sagen, er gewährt ihnen Befreiung. Er bringt sie auf eine spirituelle Ebene. Bhagavatam wird auch durch das Beteiligung von Schlachtfeld von Kurukshetra beschrieben. Es ist sehr interessant, wie manchmal die Pfeile der Gegner Arjuna auch auf Krishna geschossen werden. Aber sie fliegen einfach durch ihn hindurch, weil er hat einen spirituellen Körper, der nicht materiell ist. Seht ihr, genau wie ein Schatten ist, könnte man jetzt irgendwas durch den Schatten durchstechen, wird überhaupt nichts bewirken. So ist Krishnas transzendentaler Körper niemals angreifbar oder kann niemals berührt werden von irgendetwas materiellen. Das ist einfach völlig jenseits dieser materiellen Dimension und so weiter. Wenn also Dämonen mit ihnen in Kontakt kommen, geschieht auch etwas Ungewöhnliches. Sie werden von der materiellen Ebene auf die spirituelle Ebene erhoben. Jeder, der mit Krishna in Kontakt kommt oder seinen transzendentalen Spielen oder seinen heiligen Namen, kann das Gleiche erleben, dieses Erhebungsmoment. So dass wir sprechen jetzt also die Vrishvasi. Und dann kommt schließlich ein anderer Freund von Nanda Maharaj und sagte: Mein lieber Nanda, wir können uns nicht erklären, warum wir uns so sehr zu deinem Sohn hingezogen fühlen. Auch wenn wir ihn vergessen wollten, könnten wir ihn nicht aus unseren Gedanken verbannen. Warum nur empfinden wir eine solch natürliche Zuneigung zu ihm? Es ist einfach unbegreiflich. Krishna ist erst 7 Jahre alt. Aber dennoch haben wir gesehen, die einen so großen Hügel wie den Gorbadan ohne Mühe hochgehoben hat. Und dann nochmal, wir haben einen Verdacht. Dein Sohn muss ein Halbgott sein. Er kann einfach kein gewöhnliches Kind sein. Vielleicht ist er sogar die höchste Persönlichkeit Gottes. Vielleicht. Nein, dann mach er erst ab. Bei diesen Anlässen normalerweise. Wie kann er die höchste Persönlichkeit Gottes sein? Wenn mein Gopal nicht genug zu essen bekommt, dann schreit er. Und dann, wenn er etwas ganz besonders Gewagtes tun will, dann geht mein Gopal und plündert die Butter von dem, die versteckt worden ist. Und isst ein bisschen Butter, verfüttert das dann an die Esel und wenn er keine Butter bekommt oder tappt wird, dann uriniert er auf den Boden, dass jeder ausrutscht, der da kommt. Mein Gopal ist ein gewöhnliches Kind. Und manchmal spielt er mit den Kühen von Vrindavan, indem er die Kühe, Kuhschwänze nimmt und sich von den Kühen, die dann ganz wild werden, einfach durch den Kuhdung ziehen lässt. Und dann ist er ganz schmutzig und der Schulter muss ihn duschen. Wie kann das die höchste Persönlichkeit Gottes sein? Aber an diesem Tag sagt ihm mein Mann Maharaj was anderes. Meine lieben Freunde, als Antwort, um eure Vermutungen zu klären, kann ich nur die Prophezeiung Gargamunis wiederholen. Als Gargamuni zu mir kam, um die Namengebungszeremonie für Krishna durchzuführen, sagte er, dass mein Sohn in verschiedenen Körperfarben regelmäßig von Zeit zu Zeit erscheine und dass er diesmal mit einer schwärzlichen Hautfarbe in Vrindavan erschienen sei und Krishna heiße. In früheren Inkarnationen, so sagt der Gargamuni, sah er nacheinander von weißer, roter und schließlich von gelber Hautfarbe gewesen. Einst sei dieser Knabe einmal der Sohn Vasudevs gewesen, weshalb ihn diejenigen, die von seiner vergangenen Geburt wissen, auch Vasudeva nennen. Er, also Gargamuni, erklärte damals, Krishna trage entsprechend seinen Eigenschaften und Taten viele verschiedene Namen. Gargacharya versicherte mir, dass mein Sohn für meine Familie in jeder Beziehung glückbringend sei und dass er euch Kuhhirten samt den Kühen in transzendentale Glückseligkeit versetzen werde. Auch als die Schwierigkeiten, die in der Zukunft auf uns zukämen, würden wir durch die Gnade dieses Knaben sehr leicht überwinden. Er sagte weiter, Krishna habe früher einmal die Erde aus einer chaotischen Lage errettet und er beschützte alle frommen Menschen vor den Gottlosen. Jeder, der so glücklich sei und Zuneigung zu Krishna gewänne, könne niemals von Feinden vernichtet oder besiegt werden. So nice, das ist mir segnet. Jeder, der so glücklich sei und Zuneigung zu Krishna gewänne, könne niemals von Feinden vernichtet oder besiegt werden. Alles in allem also gleiche er in jeder Hinsicht wie Vishnu, der immer auf der Seite der Halbgötter steht, sodass sie niemals von den Dämonen besiegt werden können. Abschließend sagte mir Gargacharya, dass mein Sohn in jeder Hinsicht Vishnu gleichkommen werde. In Bezug auf seine transzendentale Schönheit, seine Eigenschaften und Taten, seine Macht und sein Reichtum. Und wir bräuchten daher nicht erstaunt zu sein, wenn er wundervolle Taten vollbringe. Dies war das Letzte, was mir Gargacharya sagte, bevor er wieder ging. Seitdem hat jeder von uns tatsächlich mit eigenen Augen sehen können, wie dieses Kind fortgesetzt die verschiedensten Wundertaten vollbrachte. Wenn ich mir daher Gargacharyas Worte durch den Kopf gehen lasse, glaube ich fast, dass mein Sohn Narayan selbst oder eine vollständige Erweiterung Narayans sein muss. Kommt der letzte Absatz? Nachdem Nanda Maharaj den Kuhhirten von Gargacharyas Prophezeiung erzählt hatte, konnten diese die wunderbaren Taten Krishnas viel besser verstehen und so waren sie sehr erfreut und zufrieden. Sie priesen Nanda Maharaj, der ihre Unklarheiten über Krishna beseitigt hatte, und sagten: Möge Krishna, der so unsagbar gütig, schön und barmherzig ist, uns beschützen. Als wir von den Regen- und Hagelstürmen des zornigen Indra heimgesucht wurden, hatte er sofort Mitleid und rettete unsere Familien, unsere Kühe und unser Hab und Gut, indem er gleich einem Kind, das einen Pilz vom Boden pflückt, den Govardhan-Hügel in die Luft hob. Auf solch wundervolle Weise rettete uns Krishna. Möge er auch weiterhin mit seinem barmherzigen Blick über uns und unsere Kühe wachen. Mögen wir auch weiterhin friedlich unter dem Schutz des wunderbaren Krishna leben. Das sind die Devotees von Krishna. Einst hatte Krishna den Einwohnern von Vrindavan, die ja oft zusammen saßen und über ihn sprachen und sich Gedanken machten, wer er nun eigentlich war, ein kleines Wunder gezeigt. Und zwar war das an einem sehr intensiven Tag gewesen. An diesem Tag hatte ganz früh morgens Nanda Maharaj ein Bad in der Yamuna genommen. Und es ist so, dass man zu bestimmten Zeiten nicht in heiligen Flüssen badet, weil man der Ansicht ist, dass das letztendlich Persönlichkeiten sind. Yamuna ist die Yamuna Devi, die Göttin. Und wenn es also, man sollte nicht nach Eintritt des Abends, wenn es dunkel ist, dort baden, um sie nicht zu stören. Vielleicht schläft sie ja. Und auch nicht zu früh morgen. Krishnakata und ich haben im letzten Jahr oder in ein paar Jahren in Radhakund gelebt und wir haben auch kennengelernt, dass man zu einer bestimmten Zeit nicht in Radhakund gehen soll, um Radharani nicht zu stören. Einmal ist eine Pilgergruppe gekommen, wusste das noch nicht. Um 11 Uhr nachts und wir hatten zusammen gegrüßt und dann sind ungefähr 800 Devotees danach in das Radhakund gestiegen, um zu baden. Das war ihre einzige Chance. Danach kamen viele Devotees zu uns und sagten: Bitte, nie wieder mit den Devotees zur Nachtzeit in Radharani stören. Das war richtig berührend, wie sie sagten, mit Tränen in den Augen. Wie kann man das machen? Das war eine sehr unglückselige Geburt genommen in diesem Leben. Ich wollte das nicht. Und dann hatte die Devotees auch zu sagen, sie hat mich gefragt und ich kann natürlich nicht über euer Leben bestimmen, aber wenn ihr wollt, ja, nimmst du ein Bad, aber so und so und so und so. Und das war ein schwerer Fehler von mir. Ich habe daraus gelernt. So, Nanda Maharaj hat einmal außerdem einen ähnlichen Fehler gemacht. Er ist um 2 Uhr morgens in die Yamuna zum Baden gegangen. Und sofort hat Varuna dich, die ist auf Fans gesehen und hat seine Wäsche geschickt, die Nanda Maharaj beim Baden unter Wasser gezogen haben. Und von statt von Varuna eine, die in einer anderen Dimension existiert, gebracht hat. Und unter Wasser war es da ein Palast von Varuna. So, als das geschah, hatten alle Hirten sofort gerufen: Krishna, Krishna, Mahabahu, bitte rette den, dein Vater. Krishna war dann gekommen, war in die Yamuna getaucht und war herausgekommen in den Wasserpalast von Varuna Devi. Da war Varuna Devi völlig begeistert. Er hat beschrieben, Krishna kam an seiner Stadtmauer an und er hörte davon und er eilte ihn voraus und sagte: Ich bin so gewesen, dass du gekommen bist. Komm bitte in den Palast. Und Varuna besprach sich damit Krishna. Krishna sagt: Bitte gib mein Vater. sofort wurde Nanda Maharaj von dem Kalif hergebracht und er sah, wie Varuna Dev eine Artis in Krishna machte. Eine Unterwasserartis, wie das geht, weiß ich nicht. Aber und er war total begeistert und Krishna nahm ihn dann und tauchte mit ihm wieder auf. Für die zusätzlichen Jahre, die Krishna und sein Vater auf der Yamuna kam. Wieder mutmaßen, wer ist dieser Junge? Und dann immer sagt, ich muss euch erzählen, als wir bei Varuna waren, ich im Palast war, hat Varuna dich von meinem Gopal verleicht. Dann war das war nicht schade. Wer ist mein Sohn, dass selbst Varuna sich für ihn so zu diesem Augenblick schauten sie zu Krishna rüber, der gerade im Sand spielte, bei der Yamuna. Wer ist das? Und Krishna sah, wie sie alle über ihn spekulierten und sagten, kommt mit zum Brahmananda. Das führte sie zu einer bestimmten Stelle in der Yamuna. Dort schauten sie, plötzlich sahen sie nicht nur die Yamuna, sondern das leuchtende Brahma-Jyoti. Und dann sahen sie hinter dem Brahma-Jyoti die Vaikuntha-Planeten. Und hinter den Vaikuntha-Planeten sahen sie den Govardhan-Hügel, die Yamuna. Wo alles genauso ist wie in den Vrindavan, was sie kannten, den Vrindavan auf der Erde. Und sie war so glücklich, dass Krishna sagte ihnen, das ist euer Bestimmungsort. Einfach dadurch, dass ihr hier in Vrindavan lebt und dort meine Devotees seid, die mit so viel Liebe mich verehren, werdet ihr dort hinkommen. Jenseits des Brahman, jenseits der Vaikuntha-Planeten, ist ewiges spirituelle Verdacht. Und dann lächelte er und sagte eine Yoga-Maya über sie und vergaßen sie, denn das waren wir Krishna, der im Sand spielte. Oh, unser lieber Gopal, wir lieben ihn, aller Gopal. Über diese spirituelle Liebe möchte ich euch ein bisschen vorlesen, etwas aus einem wunderschönen Werk, Prema Samputa, von Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Ich hoffe, dass es euch im Herzen beglückt und ihr im Krishna-Bewusstsein noch mehr Vertrauen findet. Wir wissen von allen Devotees, Srimati Radharani, die besonderste Devotee. Srimati Radharani hat solch verzügliche Eigenschaften, dass sogar Krishna, der die ganze Welt anzieht, nur von Radharani angezogen wird. Krishna heißt Madan Mohan, derjenige, der selbst auf 1000 Liebesgötter anziehen wird. Radharani heißt Madan Mohan Mohini, diejenige, die selbst auf Madan Mohan anziehen wird. Der Name von Radharani. Madan Mohan Mohini. Ja. So, ein war Srimati Radharani in ihrem Hause, ja, in den verschiedenen Tätigkeiten, ja, als sie plötzlich im Hofe des Hauses, im Innenhof, ein wunderschönes Mädchen sah. Sie hatte dieses Mädchen noch nie gesehen. Es trug ein rosa Sari und saß da, ganz und gar still. Radharani schickte Lalita, die anderen Gopis, zu ihr hin, um zu erfragen, wer sie war. Hare Krishna. Das Mädchen antwortete nicht. War einfach nur schweigend und saß da. Da ging Radharani zu ihr rüber und sagte, du scheinst sehr traurig zu sein. Oder bist du krank? Ich denke, ich sollte dich massieren, damit der Kreislauf wieder in Gang kommt. Oder meinst du, dass Krishna dich vielleicht massieren sollte, kommst du dann wieder in die Gänge? Da sah Radharani, wie ein Lächeln um die Lippen dieses wunderbaren Mädchens spielte. dieses Mädchen, da ging es niemand anders als Krishna, der in Verkleidung gekommen war. Krishna hörte, wie Radharani so unschuldig sagte, das wurde krank. Und ich habe gerade von meinem Vater ein bestimmtes Vishnu-Öl gekriegt. Das ist gut zu massieren, das bringt einen krank. Oder willst du, dass Krishna dich massiert? Und er dachte, vielleicht besser helfen. Da kriegte Krishna vor Begeisterung. Dann liebt die Worte, die zu sprechen gehören. Gänsehaut. Kennen wir das denn? Gänsehaut? Das ist auch immer noch gut. Und er sagte, machte seinen Mund auf und sprach in einer ganz betörenden Stimme. Ich komme von den himmlischen Planeten. Ich bin aber sehr, sehr traurig. Denn wir hören auf den himmlischen Planeten ständig eine so süße Flöte, die irgendwo hier gespielt wird in Vrindavan. Wenn wir das hören, diese Flöte, kommen wir völlig durcheinander. Es ist, als würde ein Wirbelsturm entstehen. Doch diese meine Mithalter kommen nie auf die Erde herunter. Ich bin jetzt aber mal heruntergekommen, um zu sehen, wer denn diese Flöte spielt, die einen ja ganz durcheinander bringt. Eines Abends, als die Flöte wieder so erklang, ging ich zum Bansi-Wasserbaum hin und hielt mich in der Nähe in einem Baum auf. Und ich sah dort Shyamasundar Krishna, wie er auf seiner Flöte spielte, immer wieder spielte und den Nektar seiner Lippen durch seine Flöte über ganz Vrindavan verbrachte. Krishna hatte zu der Zeit eine Verabredung gemacht mit dir, Radharani, am Vansi-Wasserbaum. Hat mich jetzt versprochen. Krishna war nicht am Vansi-Wasserbaum. Krishna war irgendwo anders in Vrindavan. Diese Devi hat gesagt, sie hat ihn einmal gehört. Ich habe dich gesehen, sagte sie. Dich, Radharani, wie du zum Vansi-Wasserbaum kamst, wo du eine Verabredung mit Krishna hattest. Aber was hat Krishna getan? Er ist nicht gekommen. Ich sah dich dann klagen und klagen und klagen und klagen und weinen. Und Krishna ist einfach nicht gekommen. Und weißt du, was er getan hat? Er war mit einer anderen zusammen. Wie du gemeint hast, zu dem damaligen Zeitpunkt, das kann ich nie wieder vergessen. Ich kann nie wieder vergessen, wie grausam Krishna war, der dich einfach auf diese Weise enttäuscht hat. Und mein Herz bricht jetzt, weil ich einfach weiß, dass du ihn immer noch liebst. Kannst du mir bitte erklären, was damit los ist? Ich bin so voller Leid, dich leid zu sehen. Daraufhin sagte Radharani, du hast Krishna völlig missverstanden. Wenn du bereit bist, zu meiner Freundin zu werden, werde ich dir das Geheimnis meiner Liebe zu Krishna und Krishnas Liebe zu mir erklären. Und sagte Krishna in der Verkleidung der Altwirtin, also ich bin schon jetzt deine Freundin, aber natürlich bin ich deine Freundin erst recht, wenn du mich einlädst. Daraufhin sagte Radharani, du hast es völlig missverstanden. Wenn ich mit Krishna zusammen bin, dann handelt er manchmal so, sodass es aussieht, als würde er mich verletzen. Aber er verletzt mich nie, noch verletze ich ihn. Nein, unsere Handlung, die zwischen uns, der Austausch, der zwischen uns stattfindet, ist nichts anderes als eine Erweiterung unserer Liebe. Und dann spricht Radharani über ihre Liebe und das wollte ja Krishna erfahren. Radharani sagt, halte das Licht meiner Liebe in dem windsicheren Raum meines Herzens. Dieses Licht der Liebe soll niemals aus diesem innersten Raum des Herzens herausgebracht werden und durch den Mund in die Welt verbreitet werden. Denn immer dann, wenn Liebe im Raum des Herzens durch den Mund heraus in die Welt geht, dann wird sie ausgeblasen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, und man soll nicht über sehr viel, ich glaube in Deutschland weiß man das auch, über sehr private Dinge, Liebesangelegenheiten spricht man nicht. Das ist nicht so für die Welt. Aber das windstille Licht meiner Liebe kommt durch etwas anderes heraus. Kommt durch die Augen heraus, durch den Glanz des Körpers. Ich glaube, wir haben schon gehört, wie wir uns für den Darm interessieren, dass die Votis bitten um Radharanis Blick, den sie so aus der Seite, aus den Augen so wirft. The sidelong glance of Radharani. Und dann sagt Radharani weiter, obwohl Krishna hat die gleiche Liebe für mich in seinem Herzen. Manchmal spricht Krishna darüber, aber er verhängt seine Worte mit dem Vorhang von grausamen Worten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wie Radha und Krishna manchmal scherzen. Es geht sehr heftig zu. Und nicht, oh Bester der Kuhhirtenjung, sagt Radharani zu Krishna, indem sie ihn herausfordert zu einem Würfelspiel. Jetzt ist ein bisschen Intelligenz gefordert. Du machst bei den starken, brutalen Spielen in des Ringkampfes sehr großartig erscheinen, aber jetzt würfel mal. Und dann verliert Krishna eine Runde nach der anderen gegen Radharani. Wir haben das auch manchmal hier bei Radha-Madame noch angeführt. Die hatten so zwei Pujaris, die haben, eine hat für Radha gewürfelt, eine hat für Krishna gewürfelt und immer hat die Radha-Seite gewonnen. Das darf auch gar nicht anders sein, aber das hat sich immer so ergeben. Es ging manchmal Kopf an Kopf, aber Radharani hat immer gewonnen, weil das so in der spirituellen Wirklichkeit so ist. Radharani wird dann total heftig und sagt, ja, siehst mal deine Intelligenz. Du solltest nur den Büffeln nachlaufen, dann bist du gerade noch gut genug. Und das klingt dann sehr heavy für Außenseiten. Wie reden die miteinander? Das gehört nicht zur Gefahr. Aber es ist nur ein Vorhang, der über die Liebe gedeckt ist. Und so spricht auch Krishna mit Radharani manchmal. Krishna sagt dann, ja, du redest ganz schön, aber ich habe noch etwas anderes gesehen. Ich möchte es als Baby. Einmal flötete Krishna und rief die ganzen Gopis zu sich herbei. Aber dann verließ er die Gopis. Warum? Die ganzen Gopis suchten nur nach Krishna. Und dann, zu dem Zeitpunkt, warst du mit Krishna zusammen. Und es war eine schwierige Situation. Du hast mit Krishna alleine gemessen, aber dann ist Krishna plötzlich auch von dir weggelaufen. Warum? Du warst so voller Tränen, dass ich kann es niemals mehr vergessen. Und dann weinte die Devi. Und du sagst gerade rein, offenbart dir etwas sehr Gutes. Sie war sie dachte sich, als sie mit Krishna alleine war, dass ihre Freundin jetzt ja nicht mit Krishna war. Und so sagte sie zu Krishna, bleib doch ein bisschen, lass uns hier ein bisschen sitzen und dann bin ich so müde, dann kannst du mich nicht tragen, damit die Gopis schnell nachkommen konnten und damit Krishna zusammen sein würden. Krishna jedoch hat etwas anderes gedacht. Krishna wusste, dass Radharani pausieren wollte, damit die Gopi-Freundinnen nachkommen würden, aber er wusste auch, dass zu dem Zeitpunkt, wenn die Gopis nur Radha und Krishna sehen würden, sie vielleicht Krishna teilen würden. Und du bevorzugst ja Radharani und nicht uns. Und die Gopis auf diese Weise eine gespannte Atmosphäre machen wollte. Krishna dachte sich, aber wenn so eine gespannte Atmosphäre da ist und die Gopis mir missgünstig sind, dann wird es nicht zum Reifetanz kommen. Deswegen ist es besser, ich verschwinde jetzt. Und so verließ Krishna Radharani. Wenn ich verschwinde, dachte sich Krishna, dann werden sie Radhas Kummer sehen und sehen, dass sie die Höchste unter den Gopis ist, weil sie sich so in ihre Trennung hinein steigert. Und dann, wenn sie Radharanis Position als die höchste Gopi akzeptieren und nicht etwa neidisch auf sie sind, dass sie mit mir besonders zusammen ist, dann wird es möglich sein, mit allen Gopis zu tanzen. Daraufhin lässt er Krishna. Dass die Radharani immer auf Krishnas Seite war, war sie als Devi dann verkleidet. Wenn du Krishna so gut kennst, warst du nicht glücklich, als Krishna von dir wegging? Warum hast du nicht gesehen, dass Krishna vorhatte, sich von dir zu trennen, damit er dich wieder treffen könnte und wie mit dir und den Gopis den Reifetanz ausüben könnte? Ich war so verwirrt, weil Krishna abwesend ist, dass ich so kurze Zeit das vergaß. Daraufhin sagte die Devi, weil du sagst, du kennst Krishnas Gedanken in- und auswendig, aber kennst Krishna deine Gedanken? Dann sagt Radharani, hör mir genau zu. Radha und Krishna müssen sich verwirklichen, dass es eine Seele ist. Wir sind niemals voneinander getrennt. Genauso wie es manchmal vorkommt, dass im gleichen Lotusstängel eine blaue und eine goldene Lotusblume wächst, so ist auch Radha und Krishna eine Wahrheit, die sich in Radha und Krishna eine goldene und blaue Lotusblume getrennt haben. Ich bin eine goldene Person und Krishna eine blaue. Und wir zerstören durch unseren gemeinsamen Glanz die Illusion, dass wir jemals voneinander getrennt sind. Diese Illusion, die war eine Dunkelheit. Daraufhin lächelt die Halbgöttin und sagt, kannst du beweisen, dass du und Krishna eins bist? Wenn du und Krishna eins sind, dann müsstest du ja Krishna hierher bringen können für mich. Versteht ihr die Logik? Dann müsstest Krishna so da sein. Das erinnert uns in gewisser Weise an Arjuna. Als Arjuna Krishna hört, wie Krishna sagt, durch meine, am Ende des 10. Kapitels, Arjuna, ich höre jetzt mal auf, meine Filme zu beschreiben, denn die sind so viele. Es reicht schon aus, wenn du eines verstehst. Durch einen einzigen Punkt meiner Pracht durchdringe ich das ganze Universum. Das heißt, alles, was in diesem Universum ist, ist von mir gelebt. Und Arjuna sagt, kannst du das bitte beweisen, dass du das ganze Universum bist? Kannst du mir bitte die universale Form zeigen? Eine Form, in der alles enthalten ist. Und ihr wisst, darauf erklärt sich Krishna dann bereit und zeigt die universale Form als Beweis. So, hier fordert Krishna jetzt einen Beweis von Radharani. Kannst du mir bitte beweisen, dass du und Krishna eins sind? Wenn du und Krishna wirklich eins sind, dann könntest du mich meditieren und Krishna hierher bringen. Du bist hier zu Hause und dein Geliebter ist irgendwo im Wald mit dem Team. Nur wenn du deinen Geliebten hierher bringst, dann glaube ich dir, bitte meditiere und komm her. Balarani, Sakhi. Scheu und verlegen. Sakhi. Das hier heißt, dass wir Freundin. Mach bitte keinen Spaß mit mir. Führe mich nicht auf solche Weise in eine schwierige Situation. Wie der Erfolg im Geist genannt wird. beteten ganz laut, du Krishna, wenn es stimmt, wenn es nicht falsch ist, dass die Menschen sagen, Gandharika und Giritari sind eine Seele ewiglich, dann bitte sei so gut und mache diese Hälfte glücklich, indem du vor ihr erscheinst. Wenn es stimmt, dass die Menschen sagen, wenn die Menschen sagen, Radha, Krishna, Gandharika und Giritari sind eins, dann bin ich ja jetzt nur eine Hälfte. Mach bitte diese eine Hälfte glücklich, indem du das andere Hälfte wieder erfährst. Und während sie das sagt, sitzt sie da wie ein großer Yogini und zu diesem Zeitpunkt nimmt Krishna, er schaut der Lalita und die Sata an und all die Gopis, mit denen er ihre Augen signalisiert, nichts zu sagen. Und dann reißt er sich den Rosa Lari runter und erscheint als ein wunderschönes kleines Wunder, den gelben Dorf hier und so weiter. Und er umarmt die Nati Radharani und küsst sich. Radharani merkt in ihrer Meditation, dass Krishna da ist. Und er öffnet die Augen und in dem Augenblick, als sie Krishna sieht, Ströme von Tränen aus ihren Augen. Tränen der Glückseligkeit. So, Lalita, da sind sofort zu Krishna sehr scharf. Oh, wie bist du denn hierher gekommen? Und was machst du denn in dem, in dem Innenhof von falschen Frauen? Krishna sagt, das ist nicht meine Schuld. Ich spielte ganz unschuldig im Innenhof von meinem Vater, von dem Haus meines Vaters, und plötzlich wurde ich gewaltsam hierher gebracht. Ich rauschte durch die, wurde durch die Luft gesaugt und kam hierher. Nicht meine Schuld. Nur die Schuld von den meditierenden Yogini, sagt er. So war der Rani wirklich und ich sagte, was ist aber mit der Halbgöttin geschehen, die hier eben noch saß, in dem rosa Sari? Krishna zeigt ihr einfach, du erwartest doch nicht im Ernst, dass ich glaube, dass ihr irgendeine fliegende Frau aus den himmlischen Region gelandet ist und hier ist. Das kannst du nicht. Lalita sagt, sie muss irgendwo muss sie irgendwo hingegangen sein und sie besteht mit den anderen Gopis dort. Radharani und Krishna gehen dann in das Haus hinein. Und dort nehmen sie viele abenteuerliche Juwelen aus der Schatzkammer, aus der Schatzbox ihrer Liebe und dekorieren sich gegenseitig mit diesen wunderschönen Juwelen. Heilige Menschen, die darüber hören, können auf diese Weise den Einfluss des Liebesgottes für die bedingten Willen des Glas überwinden. Krishna Chakravarti, der Autor, sagt, dies habe ich gehört von einer Person, dies hörte eine Person, die sich am Ufer von Radha und Giritari, Heiligen See, Radha von Krishna, von Kaufier. Eine arme Person hat dies gehört von den Lippen von Rupa des Namen. Ich weiß nicht, ob es euch etwas gebracht hat, was ich besonders schön fand und besonders wichtig fand. Dieser Satz von Radharani, diese Aufklärung von Radharani, über die Liebe, wo sie sagt, die Liebe ist wie eine Flamme, die sie in den windstillen Kammer ihres Herzens hat bewahrt und wie sie nicht, so ein Licht wie nicht, sich verbreitet durch ihre Augen, durch ihre Ausgaben und ihr Verhalten, aber nicht durch den Menschen durch. Und in diesem Einfall hat ja Radharani das Licht ihrer Liebe in der Kammer ihres Herzens einmal freigelassen. Ein sehr seltenes und sehr schönes Werk. Wir sind sehr glücklich, dass wir irgendwie diese großartige alle offenbaren Hirnkammer auf diesem Welt. Schöner Computer. In unseren Herzen wandelt ein wilder Tiger, der nicht befreit ist darin. Ein Tiger, der Liebe kosten möchte. Aber nicht eine kleine Liebe, sondern die sich in die Isar Welt befinden. Wer viel Liebe, nach der sich die bedingte, der bedingten Seele sucht, kann nicht in dieser Welt gefunden werden. Eine Liebe, die nicht durch Hindernisse und die nicht durch den Körper, den Geist immer wieder zum Abschluss gebracht wird. Eine unsterbliche Liebe, eine Liebe, die nur erwidert werden kann von einer Person, die selber unsterblich ist. Das, nach dem wir suchen, wird meistens idealisiert in eine andere Person, in eine Beziehung oder in Objekte dieser Welt. Aber das, nach dem wir suchen, wird es nur gegenwärtig in der grenzenbaren Persönlichkeit der unsterblichen und unbeflechten Person. Und um dorthin zu kommen, wird es wichtig sein, dass wir uns dann ganz individuellen Weg setzen können. Und wer mit dem spirituellen Weg ernsthaft anfängt, wird merken, dass sich plötzlich in seinem Leben ein Weg aufgeht, der klar erhält und erscheint. Zu dem Zeitpunkt kann es sein, dass auch andere Leute begeistert werden von dem, was er irgendwie erlebt hat, und sich zusammenfinden und groß zu sprechen über dieses Phänomen. Aber wo immer die Masse zusammenkommt, die lernende Masse, ist es so, dass der Weg wieder verschwindet. So, denn der Weg ist immer der Weg des Individuums. Es ist immer ein einzelner Weg. Ein spirituelles Leben ist letztendlich etwas Subjektives, nicht etwas Objektives. In unserer materialistischen Gesellschaft fordern die Menschen immer, das Objektiv muss das doch stimmen. Das heißt, alle müssen das Gleiche sehen, alle müssen das Gleiche erkennen, alle müssen das Gleiche verstehen. Aber spirituelles Leben ist ja immer Subjektiv. Das Subjekt ist den einzigen Begriff, der auf diesem Weg, dem Weg der Transformation des Herzens wandelt. Einer hat an einen Schüler zu seinem Weg und sagte, Guruji, ich bin dreimal durch die Bhagavad Gita gegangen. Der Guruji sagte, und wie oft ist die Gita durch dich gegangen? Wie oft sind die Gita durch dich gegangen? Dann wird der Weg und verändert und tiefst in unserem Herzen. Genauso wie Liebe etwas Subjektives ist, ist auch der spirituelle Weg etwas, was für den Einzelnen ist. Krishna spricht hier wieder in der Bhagavad Gita, er sagt, Vita Raga Vaya Krodha Man Maya Man Upaha Krishna Bahavo Vyana Katasa Kutam Kutam Bhavan Amita. Er sagt, in der Vergangenheit viele große Seelen befreit von Anhaftung, Angst und auch Wut oder Zorn, als transzendentale Liebe zu mir erweitert werden. Und wie soll das auf diesem Weg der großen Seelen folgen? Das Krishna-Bewusstsein zeigt uns einen Weg auf. Das Krishna zeigt uns den Weg des Krishna-Bewusstseins auf. Aber es ist wichtig, wenn wir ihn gehen wollen, dass wir verstehen, dass es für eine subjektive Erfahrung ist, eine einzelne Erfahrung. Und der Prabhupada hat uns darauf hingewiesen, dass unser Krishna-Bewusstsein geprüft wird im Augenblick des Todes. Im Augenblick des Todes werden wir sehen, inwieweit etwas in unserem Herzen da ist, weil zu dem Zeitpunkt der Sterbende natürlich nur auf den Gedankeninhalt seines Herzens angewiesen sein kann. Keiner kann ihm ja mehr helfen. Er sagte, größere Leben sei letztendlich so, wie wenn man flieht. Natürlich, wenn man flieht, habe ich jetzt mal gehört, dann glaube ich, Basti Ketamaras oder Gerta Ketamaras haben darüber gesprochen. Wenn Vögel im Verband fliegen, also gemeinsam fliegen, ist es leichter für die Vögel zu fliegen. Ich habe gehört, 60% des Windes geht weg. Also du musst, wenn du ein Vogel bist, zu abstrakt für manche von euch. Also die Vögel, wenn die so hinter dem anderen Vogel herfliegen, mit 60% des Luftwiderstandes weg. Man ist im Windschatten, danke. Man ist im Windschatten. Also es ist wesentlich einfacher, als gemeinsam zu fliegen. Trotzdem muss der Vogel immer noch fliegen. Wenn er aufhört, zu flattern, sei ich bin hier so schön in der Gemeinschaft, dann wird er runterfallen wie ein Vogel, der nicht mehr fliegt. Ne? So ist auch im Krishna-Bewusstsein. Wir sind sicherlich in der Gemeinschaft von dieser Welt. Aber auch in der Gemeinschaft geht es darum, wirklich diese Erkenntnisse zu machen. Das heißt, selber zu fliegen. Man kann sich nicht ganz egal auf andere verlassen. Es hilft bestimmt, wenn wir eine reife Gemeinschaft oder reife Individuen finden, das auch nicht immer gewährleistet sein kann, weil viele erst im Prozess der Reife sind und ihre Entwicklungsgeschichte durchmachen. Aber obwohl es also Gemeinschaft ist, aber es ist nicht alles. Kann nicht alles sein. 40% muss man selber fliegen. 40% der Anstrengung muss man selber fliegen. Oder ist es nicht, muss es nicht das Prozentuale festlegen, habe ich dann hier ein Beispiel. Wir haben eine sehr schöne und sehr anstrengende Predigerzeit. Ich glaube, ich kann sich ein bisschen die Krishna-Seite ansehen. Das heißt mal ein bisschen. Wir hatten eine sehr schöne Zeit auf der Seen-Akademie, sind jetzt die 10 Avatars dort installiert worden. Die Das-Avatar. Also mit einer ganz tollen jüdischen Installation. Denn diese Das-Avatars werden den neuen Planeten zugeordnet. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, der Seen-Akademie ist jetzt Lassen, das ist das zweite Astrologie, dann ist Ayurveda und dann kommt gleich jüdische Philosophie. Dann sind das die Entwicklungen. Das sind wir gerade bei der Astrologie. Und da wird ja in der indischen Astrologie werden 9 Planeten angegeben aus der Richtung. Die Navagraha werden in südindischen Tempeln auf der Erde. Ich glaube, nicht ineinander zu sein, als wir auf Oberland waren, waren wir ja auch kurz in diesem Tempel Sinhala-Kalam. Und da war ich, da waren immer diese 9 Persönlichkeiten, so, da musste man rumlaufen. Wir hatten dann, ganz bekannt in diesem Tempel. Man verehrt dort diese 9 Planeten, um vor Unbill geschützt zu werden. Nun ist es aber so, dass Krishna, der ja erscheint als den Inkarnation, er ist die spirituelle Dimension dieser Planeten. Zum Beispiel für Rahu. Habt ihr schon von Rahu gehört, diesen Unglücksbringer? Dann sagt er, ich habe meine Rahu-Phase. Was man das denn jetzt denn auch, ne? Der verantwortlich für Rahu ist Varahadev. Genau wie Varaha, also die Erde aus dem Sumpf gebracht hat, kann dir Varaha dir helfen, wenn du im Sumpf bist, auch aus dem Sumpf zu kommen. Du musst nur chanten, Om Vam Varaha Devaya Namaha. Oder wenn du Schwierigkeiten hast mit Ketu, Om Vam Matsyaya Namaha. Nächste Frage. Ich habe das persönlich ausprobiert. Wenn du Jupiter stärken willst, Om Vam Vama Devaya Namaha. Vama Devaya Namaha. Das ist verantwortlich. Also für die das ein bisschen, wenn ihr seid ein bisschen, ja, relativiert auch noch, also nicht so viele Themen, die wir auf einmal. Ich wollte nur damit sagen, die Themen, die das Avatar haben, also die spirituelle Dimension der Astrologie, also das ist besser, wenn die Seelenakademie den Leuten helfen kann, zum spirituellen Bewusstsein zu kommen. Und ich sage dir, Navagrahas, 9 Planeten, aber es heißt doch, du hast eben von 10 Inkarnationen gesprochen. Ja, die 10. Ist für den Aszendenten verantwortlich. Und ich sage dir, das war sehr nice, und dann waren wir in Berlin, wir waren in der gleichen Sende wie der Bürgermeister, die wir für Schnabach anbauen. Und dann waren wir da, und das auch haben die wirklich sehr nice Programme organisiert, zum Beispiel im Literaturhaus, dieses Buch, der Weg des großen Abschieds, und anscheinend das gut an in verschiedenen Kreisen, kein Wunder, wenn sehr nice die Welt ist, das war. Und wir waren eine Einladung im Literaturhaus, da vom Autoren, also wir wollten eine Autorenlesung haben. Ja, genau. Und viele interessante Programme. Wir sind jetzt heute noch, heute ist Donnerstag, Freitag sind wir noch da. Samstag spielen wir auf der Buchmesse, der Frankfurter Buchmesse, und kommen dann für den Abend, ich glaube um 7 Uhr, 19 Uhr, zurück und in der Nacht bei Samstag machen wir dann. Wir wollen ja morgen, Samstag, übermorgen, an 24 Stunden, Freitag machen wir. Diejenigen, die gerne mitmachen wollen, ich weiß noch nicht, dass wir das organisiert, aber sind sehr herzlich eingeladen, können wir auch was machen. Also, wenn wir das ein bisschen absprechen. Unser Biertischner bei der Band ist auch nicht mehr da, und wir sind dann jeder Fall bereit, wenn wir irgendwie viel Spaß machen. Sonntag, ich sage das, was viele die Ladies immer sagen, Sonntag haben wir hier einen sehr nice Gast vom ZDF. Und werden Sonntagmorgen reden, also sprechen mit dieser Person. Und uns gerne kennenlernen und dann Sonntag Nachmittag oder die haben noch beide das sprechen. Für das Sonntagsessen nehmen wir sie auch. Das ist die Schweizer Tür. Ja. Wir haben wieder eine Hütte gemietet und da ist der Bergen, dort in die nächsten Teil der Zeit. Für die größten Felsen und Druiden haben. Und es werden eine Seminar im Gebirge da halten. Kann ich jetzt den Schneiden in der Straße, oder? Da oben. Könnte es sein. Gut. Ja, schön. Also das nur als kleiner Teil. Also ich zeige jetzt noch ein bisschen auf die Uhr. Dann alles gut, es gibt Freitagabend noch mal eine Vorlesung, wo ich mir philosophische Themen nehme, wo man dann auch Fragen stellen kann und so weiter. Oder man kann vielleicht noch etwas mit sich zu integrieren. Hast du irgendwelche Fragen? Anita? Ja. Ob es dein eigener Weg ist oder ob es der Geist ist, der klappert. Ja, wenn man dann der Pandi spricht hierüber, in einer für uns Westler sehr schön verständlichen Art und Weise. Er sagt, damit man anfangen kann im spirituellen Leben, ist es sehr wichtig, die Weisungen der Heiligen Schriften zu hören, der Acharya. Und wenn man dann nach diesen Weisungen sich im späteren Leben beschäftigt, wird man zu einer Stufe der Erkenntnis kommen oder der Verwirklichung. Und ein Beispiel, er benutzt folgendes Beispiel. Er sagt, damit wir Krishna verehren können, ist es wichtig, dass wir den, die Bildgestalt des Herrn auf dem Altar verehren. Und ihn sehen und so weiter. Und wenn ein Anfänger jetzt diese Unterweisung befolgt, wird er in der Bildgestalt vielleicht noch nicht Krishna erkennen, sondern er wird denken, eine wunderschöne Form, wunderschön geschmückt. Aber dadurch, dass der Anfänger bereit ist, in seinem Leben spirituelle Unterweisung zu befolgen, wird in seinem Herzen eine Erkenntnis aufkommen und so wird er den Devi nicht mehr als Symbol für Gott sehen, sondern als Krishna selber. So ist es mit allen spirituellen Erfahrungen, die über der mentalen Ebene liegen. Wir folgen den Unterweisung der Heiligen Christen und der Unterweisung seine Seele, die Körper, und kommen so auf eine Ebene jenseits des Diktates des der Sinne liegen und des Geistes liegen. Wir haben schon gesagt, manche ziehen die Freiheit der Gedanken vor und erkennen nicht, dass sie sich dabei unter dem Terror der eigenen Begrenzung geben. So, was damit gesagt ist, wenn du kannst spirituelles Leben nicht anfangen, wenn du mit einem begrenzten Geist dich verhandelst. Der Geist hat eine wichtige Rolle zu erfüllen, auf die ich leicht zu sprechen komme, aber dein Geist selber kann dich nicht materiell auf die spirituelle Ebene bringen. Deswegen nehmen wir Unterweisungen von der spirituellen Ebene an und befolgen sie und versuchen unseren Geist in Einklang zu bringen mit diesen Unterweisungen des Schöner Bhagavatams und dann kommt es zu einer spirituellen Erkenntnis. Aber wenn wir nur dem Geist folgen würden und nicht in der Unterweisung des Bhagavatams und des Acharyas, würden wir auf dem mentalen Ebene oder einer mentalen Ebene bleiben. Wie kannst du erkennen, ob es dein eigener Weg ist? Weil am Anfang ist es so, dass wir wahrscheinlich alle noch wie Patienten sind. Wir folgen einer Kur. Wir sind aber noch nicht gesund. Wir können nicht stark und kräftig durch die Welt laufen. Doch wenn wir geduldig dieser Kur folgen, dann kommt es dazu, dass wir starke spirituelle Beine kriegen. Ja, so eben diese anfänglichen Gewöhnlichkeiten, die sehr oft so steht man. Das verhüllt man, als hätten wir mal das Buch in Englisch geschrieben. Am I a demon or am I a Vaishnava? Ja, ein sehr interessantes Drama. Du kennst doch Prahlad Mahalat? Prahlad Mahalat? Der die große Gewöhnlichkeit von Mishinidhi, den sich Mishinidhi offenbart hat. Prahlad Mahalat ist ja der Sohn Hiranyakashipu, eines großen Domains. Und er hört im Mutterleib über Krishna von Narada Muni. Völlig begeistert, vergisst das nicht, der geboren wird, spricht er zu jedem über Krishna. Und natürlich, wenn er dann, als er dann ins vielflüssige Alter kommt, spricht er in der Schule über Krishna. Ja, einer seiner Freunde in der Schule, wo geht, das ist eine Fiction, nicht? Ja, wenn wir sind, hört gut zu und erzählt das alles seinem Vater zu Hause. Und der Vater ist zuerst völlig dagegen, aber wird durch das Katar, das Krishna-Katar, was ein Sohn ihm erzählt, mehr und mehr geläutert. Kommt er in eine, er ist Sekretär am Hofe von Hiranyakashipu und hört eines Tages einen unglaublichen Lärm aus dem Palast ab. Er schaut dann durch die Tür und sieht, wie gerade Prahlad auf dem Schoß von Hiranyakashipu sitzt und ihm gerade sagt, Bester der Dämonen. Das ist noch ein Kompliment. Also für Hiranyakashipu, das ist völlig okay. Wenn ein Sportler sagt, du hast das Kraftvolle Geschwindigkeiten, das ist vielleicht für einen normalen Menschen eine Beleidigung, aber ein Sportler ist eher begeistert. gerettet werden. Und das verleiht man auch. Wenn du wirklich Gutes willst für dich, stell im Saal mit deinem weltlichen Dasein, was wie ein dunkler Brunnen ist, geh in den Wald am besten von den Darben und höre in den Scherben mehr. Sonst wird dein Leben umsonst und vergeudet sein. Und sagt, woher hast du das gehört? Und meine Freunde, die Weißenwald sind anscheinend schon an der Schule und beeinflussen dich. Armen kleinen Sohn. Dann lässt die Rangekaschikur eine riesen Razzia, Rasterfahndung machen, wo alle Leute sofort ins Gefängnis werden, die irgendwie ein frommes Leben haben. Und erfasst auch diesen Mann, dessen Sohn von Prahlad Maharaj gehört hat. Und jetzt sitzt der Mann also im Gefängnis und stellt sich die Frage, wer bin ich jetzt? Bin ich noch ein Dämon, wie vorher? Er war ein Dämon, das ist der. Sind wir nicht gekommen. Bin ich noch ein Dämon? Oder bin ich schon ein Weißmann? Er stellt sich diese Frage. Diese Frage werden mir sehr oft beim Predigen gestellt, von vielen, die Leute, die sagen, bin ich ein normaler Mensch, wie alle Menschen auch? Oder bin ich ein Gewöhnlicher? Das ist diese Frage. Und ich sage immer, weil es kommt darauf an, in welchem Einfluss wir uns bewegen, in welcher Atmosphäre wir uns bewegen. Wenn wir im Kirtan sind, wenn wir die heiligen Namen des Herrn kennen, wenn wir lesen, dann werden unsere hingebungsvollen Neigungen sehr gefördert. Wenn wir aber in schlechten Umgang sind, schlechter Gemeinschaft, dann werden auch diese anderen Neigungen, die noch alle im Herzen sind, gefördert. Können Sie mir vorstellen, wenn wir alle hier aus dem Tempel ausgehen würden, jeden Tag von morgens bis abends Nachrichten sehen und aufhören würden zu chanten, kein Verfahren mehr zu uns essen nehmen, dann würden diese anderen Neigungen, die wir auch noch da sind, gegossen werden, Kamabi und Janabi festhalten. Was du bist, Anita, das ist sehr abhängig von der Gemeinschaft, die du hast. Sagen wir gleich auf den Rest und sagen wir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist, und wenn du bist, ja, Jesus, alles gesagt hat. So, als Devotees wissen wir das und sind sehr demütig. Und sagen, wir sind noch bedingte Sünder. Wir müssen vorsichtig sein, das mit spiritueller Atmosphäre umgeben, sodass unsere spirituellen Neigungen zum Vorschein kommen. Und dann kommen sie zum Vorschein, aber wenn es nicht tut, dann nimmt der Geist mit den materiellen Impressionen der Vergangenheit über und tut uns ihre Dir. Kennst du vielleicht auch, dass man manchmal wie gewöhnlich ist, wie vorher, als hätte man nie von später an denen gehört, reagiert es noch da. Ja, man muss sich entscheiden, welchen Samen man begießen will, den Samen des Weltlichen oder den Samen des späteren Lebens. Beides möglich noch bei uns auf der Stelle. Erst wenn wir eine Stufe erreichen im hingebungsvollen Dienst, immer als unverbrüchliche Hingabe bezeichnet, nicht da ist das, dann sind wir immer Krishna bewusst, ganz gleich, wo wir sind. Selbst aus den höllischen Planeten, wo wir also kein Wort über Krishna fällt, würden wir Krishna bewusst dann ausstrahlen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr so verständnisvoll seid in Golokadan und uns Peter also einen Landeplatz und ein warmes Zimmer anbietet. Also neuen Gäste hat vielen Liebster vergessen. Ich habe es immer ruhig in meiner, also die Haltungsmittel jetzt anschauen wieder. Hilfreich und ja. Ich finde das sehr interessant. Viele Leute sind, aber es ist ein guter Punkt auch, viele Leute sind durch die Weltsituation sehr genau reingekommen. Das ist ein Ausdruck. Vielleicht für die Welt und sehr leidvoll, das mit anzusehen, wie die Verschuldung von mir.
Natur.